Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe, einer neuen Serie im Zuge unserer Podcast-Reihe Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Rainer Mees und wir, das sind Alexander Schelle, Thomas Heine und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Das Ganze ist Teil unseres Projekts, das Blackbox-Protokoll, und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Teil 2 mit dem Business- und Mentalcoach Matthias Fischedick.
Ja, das ist genau auch die Erfahrung, die jetzt speziell Thomas und Alexander bei ihren Selbsthypnose-Seminaren machen. Viele kommen mit der Erwartungshaltung und auch mit der Angst vor allen Dingen, was ich schlimm finde, ja, mit der Angst, dass dort jemand schnippt und dass man autoritär durch irgendeinen Prozess geführt wird. Sie merken dann relativ schnell, das ist nicht der Fall. Bei Selbsthypnose geht es ja tatsächlich darum, dass man irgendeinen geartetes, ich nenne das mal Problem, also beispielsweise Stress, das wäre bei mir so ein Fall, ja, dass man Stress ein bisschen los wird und sich einen Anker, selbst einen Anker setzt und diesen Anker abrufen kann. Und das funktioniert wunderbar. Aber bis der Punkt kommt, dass diese Teilnehmer das verstehen, da dominiert erstmal diese Angst und diese, wie soll ich sagen, stereotypische Meinung, jetzt haben wir das Wort wieder, dass da irgendetwas, ein Prozess passiert, der mit einem Fingerschnipp, der sehr autoritär stattfindet. Dass sie aber ganz alleine durch diesen Prozess gehen können, also tatsächlich nur geführt und begleitet in dem Fall, erwartet so gut wie niemand. Aber dann ist natürlich der Aha-Effekt nachher umso größer. Also liebe Zuschauer und Zuhörer, Hypnose gut gemacht, vernünftig und verantwortungsvoll gemacht, ist kein, wie soll man sagen, das ist kein Schlag ins Gesicht oder kein Schlag ins Gehirn, welches, genau. Ja, so kann man es eigentlich bezeichnen, welches einen ausschaltet, sondern es ist tatsächlich etwas, was du oder sie selber steuern können.
Vielleicht da nochmal so eine Definition von Hypnose oder was ist das eigentlich? Das Wort ist irreführend, weil in Hypnose steckt das Wort Hypnos, Schlaf, und Hypnose ist kein Schlaf,
ja,
ganz klar gesagt.
Richtig, ja.
Und der andere Irrglaube, ich habe das manchmal als Klienten sagen, ich war noch nie in Trance. Ich möchte es einmal erleben, dieses Gefühl. Wo ich dann sage, das stimmt gar nicht. Wir sind alle mehrfach am Tag in Trance. Also zum Beispiel, du fährst mit dem Auto eine bekannte Strecke und denkst über irgendwas nach. Und du kommst an deinem Ziel und denkst, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen? Dann warst du in Trance.
Ja.
Weil du mit Gedanken woanders warst, gleichzeitig war ein Teil von dir aber noch wach, also in der Gegenwart, und du bist sicher gefahren. Du wärst aus der Trance aufgeschreckt, wenn da ein Kind vors Auto gelaufen wäre oder irgendwas. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, das hat fast jeder schon mal erlebt. Auch ein Beweis dafür, wenn ich in Trance bin, bin ich nicht weggetreten, sondern ein Teil von mir ist immer noch da.
Ja.
Ich bin immer noch wach. Und wir sind mindestens zweimal am Tag in Trance. Nämlich beim Aufwachen und beim Einschlafen. Es ist genau diese Mitte dazwischen. Und das ist auch der Grund, warum wir morgens unter der Dusche manchmal perfekte Ideen haben, weil wir mich da noch in diesem Halbschlaf, in dieser Trance sind. Und diesen Zustand, den generiere ich einfach mit meinen Klienten hier bewusst in diesem Moment. Und eine Trance führt dazu, dass die Gedanken sich weiten. Ich sehe auf einmal Lösungsansätze, die ich vorher nicht gesehen habe. Nicht, weil ich die rein suggeriere, sondern weil ich meinen Blick weite und dadurch mehr entdecken kann, als ich vorher gesehen habe.
Du hast gerade diesen schönen Begriff rein suggerieren genannt. Mhm. In dem Kontext ist mir etwas aufgefallen, und das ist auch gleichzeitig eine Frage an dich. Du weißt, dass viele, viele Hypnose-Seminare dort da draußen angeboten werden, und das sind fast alles Seminare, die aus dem Show-Hypnose-Kontext kommen. Das heißt, klassische, direkt wirkende Suggestionen wie, du vergisst deinen Namen, also Amnesie, oder eine kataleptische Starre, oder du kannst nicht mehr bis 4 zählen, und so weiter und so weiter. Diese ganzen, zugegeben unterhaltsamen, aber eigentlich sinnlosen Suggestionen. Und ich erlebe es bei vielen Kollegen da draußen, dass die Teilnehmer ganz, ganz oft Therapeuten sind. Auch promovierte Mediziner, die dorthin gehen, weil sie in der normalen therapeutischen Hypnose diese Reaktionen nicht erleben. Warum gehen die da hin und machen das? Und glaubst du, das hat auch ein bisschen mit so diesem Machtgefühl zu tun oder mit der Idee, dass die alte therapeutische oder der alte therapeutische Weg nicht so stark ist? Glaubst du, die haben das im Kopf? Warum gehen Mediziner mit einer therapeutischen Ausbildung, Hypnoseausbildung zu Showhypnotiseuren? Ich will das mal ganz klar auf den Punkt bringen. Und lassen sich dort so Dinge beibringen wie Amnesien, Katalepsien etc. Was glaubst du, ist der Grund?
Also da habe ich verschiedene Gedanken zu. Der eine Gedanke ist eine Unsicherheit. Also wenn ich den Drang habe, was du gerade beschreibst, ja, eine Macht auszuüben, hat es für mich immer was damit zu tun, dass ich selber unsicher bin. Mhm. Wenn ich Selbstvertrauen habe, wenn ich souverän bin, dann kann ich mich doch auf den anderen einlassen. Dann kann ich doch neugierig sein, wir gucken mal zusammen, wo das hinführt. Wenn ich die nicht habe, ja, dann kann es ein Grund sein zu sagen, ich möchte ein Machtinstrument haben. Mhm. Ich habe meine Hypnoseausbildung, ich habe eine Mentalcoach- und Hypnoseausbildung. Und Hypnoseausbildung habe ich beim Zentrum für angewandte Hypnose gemacht. Mhm. Und die bieten verschiedene Ausbildungszweige an, für Ärzte, für Kinderärzte, für Hebammen, ja, und so weiter, auch für Coaches. Und es gibt gewisse Module, die teilt man sich mit allen Berufsgruppen. Und es gibt auch Supervision und da sind dann auch so bunt gemischt verschiedene Berufsgruppen. Und das Interessante war, auch da ist die Methode, die vermittelt wird, dieses Selbstorganisatorische. Ja. Also ich ermögliche dem Klienten loszulassen und sein System neu zu entdecken und selber Lösungen zu finden. Ich unterstütze ihn dabei, selber Lösungen zu finden. Mhm. Bei den Supervisionen konntest du, ohne dass die gesagt haben, was die beruflich machen, bei den Fragen, die gestellt wurden, immer sagen, das ist ein Arzt, das ist kein Arzt, das ist ein Arzt, kein Arzt. Denn Ärzte sind gewohnt zu sagen, nehmen Sie dreimal die Tablette und dann wird alles gut. Und die hatten die Haltung, Hypnose ist, ich weiß, was für dich richtig ist. Ich weiß, was dein Problem ist. Ich sagte, was du machst. Also das könnte auch ein Grund sein, dass Ärzte das attraktiv finden, eine andere Art zu lernen, den anderen dahin zu steuern, wo sie es gerne hätten.
Ja.
Das kann ein Weg natürlich sein.
Ein ganz spannendes Themenfeld, diese ganze Hypnose. Also für mich jeden Tag aufs Neue, muss ich wirklich
ja,
sagen.
Ja, und was mir gerade einfällt, ist, mich hat mal eine angerufen, die hat bei so einem Showhypnotiseur eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und sagte, ja, sie hat von mir was gehört und was gelesen, fand das interessant, wie ich arbeite, und wollte mich im Rat fragen, weil sie auch Raucherentwöhnung macht und hat eine Klientin, bei der funktioniert das nicht so. Mhm. Und sie hat schon irgendwie mehrfach das Gleiche gemacht und es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht.
Ja.
Und dann habe ich ihr halt diesen Unterschied erklärt. Bei der klassischen Hypnose ist es so, ich rede auf dich ein. Heißt bei Raucherentwöhnung, ich suggeriere dir irgendwie, die wird schlecht, wenn du das nächste Mal an eine Zigarette denkst, was auch immer. Mhm. Die Gefahr dabei ist, ich weiß nicht, was ich gerade auslöse im Kopf. Also erstens, die Suggestionen sind allgemein, ob die bei dem funktionieren oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht braucht er was ganz anderes. Mhm. Werde ich nie rauskriegen, wenn ich ihn nicht frage.
Ja.
Das Zweite ist, ich weiß nie, was ich auslöse. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, jede Sucht, jedes Verhalten hat eine Funktion. Also das heißt, Rauchen hat auch eine Funktion. Wenn ich es schaffen würde, ihm das oder ihr das wegzunehmen, dann nehme ich auch die Funktion weg. Mhm. Und dann fehlt da irgendwas. Und wenn ich aber nicht frage, also wenn ich nicht moderne Hypnose mache, in der Interaktion werde ich das nie rausfinden. Und das ist auch so die Gefahr. Wenn ich irgendwas reinsuggeriere, weiß ich nicht, was ich da lostrete. Ich weiß es einfach nicht. Und das finde ich gefährlich, dass gerade bei so Schurpnotisören vermittelt wird, hier ist ein Skript, liest das mit tiefer Stimme und ein paar Pausen vor und der andere ist geheilt. Und ich kann damit ganz viele Dinge kaputt machen.
Daran merkst du auch, wenn du Hypnose-Seminare gibst. Und wir haben das ja zwischen 2008 und 2015 sehr intensiv gemacht. Du weißt, dass wir gerade speziell innerhalb der magischen Szene, also Zauberkünstler und so weiter, Hypnose-Ausbildung mit unserem lieben Freund Anthony Chekwin in Deutschland angeboten und durchgeführt haben. Und da ist mir das sehr oft aufgefallen, dass am Ende des Seminartage gefragt wurde, ob wir Skripte, Lines, ja, man würde eigentlich sagen Stocklines oder Suggestivlines, also vorgefertigte Texte haben. Und dann habe ich immer gedacht, okay, du hast jetzt zwei Tage hier verbracht und es hat dir nichts gebracht. Das habe ich gedacht, nicht gesagt.
Ja.
Jetzt wisst es. Und ist genau der Punkt. Und da unterscheidet sich dann derjenige, der das Konzept und Prinzip verstanden hat, der die Hypnose verstanden hat, zu denen, die immer noch gedacht haben oder für sich nicht verstanden haben, dass das keine vorgefertigte Matrix ist, an der mich lange. Du kennst das, da wirst du gefragt, Mensch Matthias, was ist denn so die beste Induktion? Ja, welche benutzt du? Und da denke ich, es gibt überhaupt keine beste. Es gibt eine, die gut für dich, die gut in dem Moment funktioniert.
Ja.
Ich habe das vor kurzem gehabt, Showhypnose, Act, naja nicht Act, das war in einer wunderschönen Hotelbar in Bielefeld. Und da kamen wir auf das Thema Hypnose mit ein paar Freunden dabei. Und gegenüber von mir am Tisch, so 3 Meter weg, saß eine junge Dame. Und dann habe ich mit ihr komplett kontaktlos eine Induktion gemacht, ein bisschen runtergefahren. Und es war denen dann überhaupt nicht klar, warum das jetzt funktioniert hat, weil ja da weder eine Hand angefasst wurde, es gab dann nicht diese klassischen Induktionen, sondern das Ganze hat nur über Sprache stattgefunden. Mhm. Und naja, wo ich darauf hinaus möchte, ist, dass man da sehr, sehr schnell die Spreu vom Weizen unterscheiden kann. Also ganz sauber ist zumindest meine Erfahrung nach vielen, vielen Seminaren.
Und da schließt sich für mich gerade wieder der Kreis. Auch da ist die Essenz echtes Interesse, echte Wertschätzung für den anderen.
Absolut.
Wenn der andere merkt, dass ich ihn nicht fertig machen will, nicht vorführen will, es nicht besser wissen will als er, sondern mich wirklich für dich als Mensch interessiere, schon haben wir eine super Grundlage, dass du in Trance gehst.
Ja.
Auch da nochmal so als Beispiel, du gehst schon in leichte Trance, wenn ich dich frage, wie sieht denn dein Traumurlaub aus?
Ja.
Dann fängst du an nachzudenken und dann fängst du an, was zu erzählen. Wenn ich wirklich interessiert nachfrage und sage, okay, was wäre denn noch? Wärst du da alleine? Wie lange wärst du da? Wie wäre das Wetter? Was hättest du an? Was auch immer. Gehst du auf die mentale Suche und das ist schon eine leichte Trance. Mhm. Das machst du aber nur, wenn du spürst, dass ich das nicht als eine Laien sage. Okay, erste Frage, Urlaub. Zweite Frage. Sondern, weil es mich wirklich interessiert und weil ich gleichzeitig in meinem Kopf das Bild baue, was ich bei dir glaube, dass da ist. Also wenn du mir sagst, ja, ich wäre am Strand, würde ich mir einen Strand vorstellen, würde ich überlegen, okay, und bist du da alleine, weil ich meiner Fantasie gar nicht sehe, ob da jemand ist. Und das merkst du. Und dadurch ist es eine Verbundenheit.
Das ist übrigens auch einer der Geheimnisse dieses Antennen für andere Seminare. Wir nennen das ja Menschenlesen. Das ist aber in 28 Anführungszeichen gesetzt. Es geht genau darum. Es geht darum, in der Interaktion mit einer Person eine Beziehungsebene aufzubauen. Ja. Also Menschenlesen tue ich ja jeden Tag. Ich sehe dich jetzt dort sitzen. Und ich lese dich ja auch in irgendeiner Art, ja, anhand deiner Kleidung, deiner Ausdrucksweise etc. Aber wo es da auch drum geht, das sind genau diese Elemente, die du gerade jetzt aus dem Coaching, der Hypnose beschrieben hast, dass man sich Menschen anschaut, dass man in dem Gespräch über Themen, Inhalte im Grunde einen gemeinsamen Weg gehen kann und somit die Beziehungsebene fördert. Ja. Jetzt waren wir eben auch bei einer, du hast das Wort Trance jetzt mehrfach erwähnt und mich interessiert noch eine ganz andere Art von Trance, nämlich die, die meisten Zuhörer und Zuschauer jeden Tag erleben, die Trance zur Arbeit gehen zu müssen und dort den Tag in irgendeiner Form verbringen zu müssen. Ich sag bewusst müssen, weil ich glaube, dass das ganz oft leider der Fall ist. Und du bist da gerade mitten im Thema. Ich finde es super unterhaltsam und gleichzeitig ja, super spannend und auch, ja, das ist sehr, sehr gehaltsreich. Mhm. Möchtest du ein bisschen was über dein neues Buch und ein bisschen was über deine neue Radiosendung erzählen? Ja. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich glaube, die meisten hier zuschauen, zusehen auch.
Okay, also seit Februar 2018 gibt es eine Radioserie, die heißt Überleben unter Kollegen.
Ja, das klingt schon hart.
Und genau, es klingt hart. Das Lustige war, als ich so in der Planung war und nur den Titel genannt habe, hat jeder gesagt, oh, das muss ich hören, das brauche ich. Ja. Und in der Serie sind immer so 2-Minuten-Bits, gibt es Tipps, wie du besser mit deinen Kollegen klarkommst, wie du mehr Spaß bei der Arbeit hast, wie du fitter bist, wie du dich besser organisierst und so weiter. Mhm. Und das ist immer, und da habe ich echt lange dran gearbeitet, das hinzukriegen, ist es halt lustig verpackt.
Ja.
Und meine Erfahrung da war, was total sachlich auf den Punkt zu erklären geht, was total lustig zu machen geht, aber die Mischung hinzukriegen, dass es lustig ist und du noch was lernst, das ist gar nicht so leicht. Das haben wir aber geschafft.
Ja.
Also es
kann ich bestätigen. Ja, absolut.
Danke.
Ja.
Also es ist deutschlandweit zu hören, bei 5 Radiosendern täglich, je nach Sender eine andere Uhrzeit, wird manchmal auch wiederholt. Mhm. Überleben unter Kollegen als Radioserie. Und jetzt im Oktober, am 4. Oktober, kommt das Buch zur Radioserie. Mhm. Das ist zwar auch lustig, aber da geht es noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Da geht es nicht um schnelle Tipps, sondern da geht es um diese Grundhaltung, über die wir ja schon gesprochen haben. Also um diese... warum verhält ein Kollege sich so, dass es mich nervt? Warum genau nervt es mich? Wie kann ich wertschätzend sein? Und so weiter und so weiter. Und das kommt als Buch und auch als Hörbuch. Also wenn einer lieber hört, das wird es dann auch geben.
Übrigens, die Resonanz auch bei meinen Kollegen in der Firma war sofort, das muss ich hören. Ja, und dann habe ich auch gefragt, okay, mit welchen Kollegen musst du denn jetzt hier überleben?
Ja.
Also das war schon mal so ein Schockmoment. Oh, jetzt darf ich mich nicht bloßstellen, wenn jemand anders bloßstellen. Wir blenden übrigens sowohl deine Webseite als auch den Hinweis zu den verschiedenen Radiosendern nochmal ein, jetzt gleich nach unserem Gespräch. Oder beziehungsweise, wer jetzt den Podcast hört, findet diese Informationen alle in den Shownotes. Guckt da auf jeden Fall vorbei, hört euch das an, schaut euch das an. Das ist abgesehen davon, dass es sehr lustig ist, sehr, sehr informativ. Also absolut zu empfehlen, ja.
Ja, das freut mich.
Matthias, haben wir noch irgendwas?
Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen.
Bitte, ich freue mich.
Aber ich komme gerade nicht mehr drauf, was es war. Wir waren bei Hypnose.
Ja. So läuft es hier, meine Damen und Herren. Genau, ab und zu ist es einfach so aus dem Bauch raus. Also ich glaube, aus dem Bauch sollte man durchaus öfter mal handeln und nicht immer alles so verkopfen.
Ja? Also da kann ich noch was Kluges zu sagen.
Ja,
also ich glaube, dass es klug ist. Ja. Aus dem Bauch raus, Bauchgefühl, Intuition. Mhm. Das ja, wird ja oft so in so eine ESO-Ecke geschoben. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ich mache alles mit klarem Verstand. Mhm. Intuition ist nichts anderes als unbewusste Erfahrung. Das heißt, jede Bauchentscheidung basiert auf Fakten. Ja. Also kann ich alles, was ich aus dem Bauch raus entscheide, wenn ich länger darüber nachdenke, ganz sachlich begründen, warum das und das eine gute Entscheidung ist. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel in der Literatur. Bei einem Autorennen, in Formel-1-Rennen in Monaco, gibt es eine Stelle, wo man aus dem Tunnel rausfährt und dann sind da wieder so Kurven. Und in einem Rennen war es so, dass ein Fahrer aus dem Tunnel rausgefahren ist und hat eine Vollbremsung hingelegt. Und es war gut, denn hinter der Kurve ist ein Unfall passiert. Der Unfall war aber kurz vorher, das heißt, er konnte den weder sehen, noch hat ihm das eine über Funk gesagt.
Aha.
Und das war für die Wissenschaftler spannend. Wieso hat denn der gebremst? Da haben sie ihn gefragt, wieso hast du gebremst? Und meinte er, das war so ein Bauchgefühl. Und, das, und dann, also ein Rennfahrer, der eher rational und ich muss Kurven und irgendwie G-Kräfte, was auch immer ich alles wissen muss. Und die haben das ganz lange analysiert, Kameraaufnahmen ausgewertet. Und dann haben sie mit ihm zusammen rausgefunden, woher er das wusste. Das Bauchgefühl hat ihm eigentlich nur gesagt, irgendwas ist hier anders als sonst.
Okay.
Und das, was anders war, war, es war ganz unbewusst gewohnt, wenn er aus dem Tunnel rauskommt, gucken alle Zuschauer am Rand zu ihm hin.
Ach,
in dem Moment war es aber, die guckten in die andere Richtung, hinter die Kurve, weil da der Unfall war. Der hat nicht in dem Moment bewusst registriert, ach, schau mal, die gucken in die andere Richtung, da scheint hinter der Kurve was passiert zu sein, also muss ich mal bremsen. Wenn der so gedacht hätte, es wäre viel zu langsam gewesen.
Ja, natürlich.
Und es war einfach dieses Gefühl und er hat dem vertraut und hat gebremst. Und in dem Wissen, dass er damit Zeit verliert. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für, hört auf euer Bauchgefühl.
Das ist eine super Metapher auch.
Ja, ja, das ist so. Und vielleicht auch noch so eine andere Metapher ist, wir glauben oft, wir sind so rational. Also, dass die Ratio der Bestimmer ist. Mhm. Nee. In Wahrheit ist es, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, die Emotion, also das Unbewusste, das ist der Bestimmer, die Ratio ist der Pressesprecher. Also jede Entscheidung, die wir fällen, ist intuitiv und wir begründen sie im Nachhinein rational. Und manchmal sind die rationalen Begründungen total irrwitzig, nur weil wir glauben, wir brauchen was Erklärbares, warum wir das jetzt so machen wollen und nicht so.
Mhm. Hat jetzt zwar nichts direkt damit zu tun, aber mir fällt da gerade etwas ein, da möchte ich auch noch gerne deine Meinung zu hören.
Okay.
Ich erkläre dir, warum ich darauf komme. Ich kenne einen sehr rationellen Menschen und das war für mich jetzt die gedankliche Brücke zu einer Frage. Kennst du Menschen, die zwischen Vornamen und Nachnamen noch den Begriff Aber haben? Also was ich damit sagen möchte, die permanent mit einem Aber leben und das auch permanent für sich heranziehen und nie auf den Punkt kommen, beziehungsweise immer irgendwo, genau, dieses Wörtchen Aber als Synonym für noch ein Problem, ein Hindernis, irgendetwas suchen oder stehen. Kennst du das?
Hm?
Ja? Und wie gehst du mit sowas um? Mich regt das tierisch auf. Ich bin da ganz, ganz unentspannt, muss ich ehrlich sagen, weil ich solche Menschen in meinem Umfeld habe. Und egal wie enthusiastisch man ist, egal wie viel Lust man hat, Dinge umzusetzen und auch vielleicht mal den Mut, Dinge zu machen, ohne zu wissen, wie geht das aus, kommt da immer ein Aber. Und oftmals ist dieses Aber für mich einfach so mies begründet, dass ich das nicht verstehe. Das ist für mich so ein Reizthema, da könnte ich echt platzen. Ja?
Also das hat wieder was mit der Erziehung zu tun.
Ja.
Wenn jemand mal als Beispiel immer gehört hat als Kind, der bringt eine super Note nach Hause und die Eltern sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Das hat man, ja, okay.
So, dann ist das die Erziehung, entweder ich darf mich nicht zu früh freuen, ich leiste nie genug, egal was ich mache. Also dann, das ist so ein Aberdenken, was ich lerne. Oder sie sind ein paar Mal schon gescheitert und haben dadurch für sich selber gelernt, den Glauben, es kann nichts gut gehen oder am Ende wird es immer schlecht. Mhm. Und da ist so das Thema, nicht den anderen erziehen.
Ja.
Also wir meinen das ja dann gut, also ich glaube, wir ticken ähnlich und deswegen empfinde ich wahrscheinlich dann auch ähnlich wie du bei solchen Menschen, weil ich denke, boah, du machst dir gerade das Leben echt schwer und ich hätte so gerne, dass du es auch leichter nimmst. Nur, wir haben keinen Auftrag. Es gibt so einen Spruch, kein Coaching ohne Auftrag. Und wenn ich privat unterwegs bin, coache ich niemanden.
Ja, Das haben Thomas und ich auch ganz gut hinbekommen. Thomas ist rationeller, er ist Naturwissenschaftler. Natürlich hat er da eine andere Struktur, Dinge zu durchdenken. Und ich bin halt derjenige, ich denke erstmal gar nicht, ich probiere erstmal aus. Ja. Und am Anfang war das so eine Erfahrung, die wir machen mussten, also die Erfahrung, miteinander umzugehen. Er hatte erstmal kein Verständnis für meine Art und Weise, ich erst recht keine für seine. Und irgendwann haben wir gelernt, dass das eine wunderbare Synergie ist, damit zu arbeiten. Also Thomas durchdenkt was und mittlerweile läuft das so, dass er mich anruft und sagt, du, habt ihr die und die Idee? Nehmen wir mal das Ganze im Mentalkontext oder im Showkontext, wie auch immer. Mach doch mal, kannst du mal rausgehen, und wenn du Gelegenheit hast, probier doch mal aus. Mhm. Jetzt spart er sich diesen Sprung ins kalte Wasser.
Und er würde
Wasser.
Es nie machen wahrscheinlich?
Ach, er würde es bestimmt machen, aber es ist ja viel einfacher, mich anzurufen.
Ja, klar. Ja?
Er ruft mich an, sagt, Mensch Rainer, bist du wieder unterwegs? Mach mal, ich mach dann einfach mal. Ich rufe ihn dann zurück, du, voll in die Hose gegangen oder war super. Jetzt kann er damit weiterdenken. Ja. Es ist nicht so, dass Thomas nur denkt und ich nur mache. Das ist also nicht falsch zu verstehen. Aber bei uns hat sich dieser Arbeitsauftrag, also wie sagt man, das hat sich bei uns so sehr gut entwickelt. Ja? Und jetzt sind wir da auch bei, ich nenne mich mal knallhart Handwerker und dem Akademiker, die es verstanden haben, wunderbar miteinander zu arbeiten.
Genau, und das ist, ihr nutzt eure Unterschiedlichkeit, um gemeinsam wesentlich mehr zu erreichen. Es gibt so eine Grundunterscheidung, die kommt aus dem NLP. Im NLP gibt es so verschiedene Kategorien, um Menschen, das mag ich eigentlich nicht, aber diesen einen Punkt finde ich ganz interessant, zu unterscheiden. Und es gibt einen Unterschied zwischen Matcher und Mismatcher. Mhm. Also ein Matcher ist jemand, der sieht eher das, was schon da ist, was schon gut läuft. Ein Mismatcher ist eher, der sieht das, was nicht so gut läuft. Mhm. Matcher sind super im Kreativprozess. Mhm. Also Ideen auszuspinnen. Ach, das können wir noch machen und das. Und wenn das schon da ist, können wir das machen.
Ja.
Wenn du kreativ sein willst und das ist ein Mismatcher dabei, geht das in die Hose. Weil bei jeder Idee, die gerade weg, sagt er, ja, aber ist doch zu teuer, geht doch nicht und so weiter. Jetzt zu sagen, der Mismatcher ist schlecht oder die Spinner sind schlecht, funktioniert nicht. Aber diese Wertschätzung zu zeigen, die man sagt, wir haben jetzt einen Kreativprozess, da wird nichts beschnitten, kein Rotstift, wir spinnen einfach mal. Und dann sind wir aber dankbar, dass am Ende der Mismatcher einmal drüber guckt, was davon ist realistisch. Mhm. Das heißt, ich schätze den Mismatcher genauso wie die Matcher, nur in der richtigen Reihenfolge.
Das ist ein super Schlusswort. Finde ich sehr, sehr schön. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Macht tierisch Spaß, liebe Zuschauer und Zuhörer. Übrigens in Österreich sagt man Zuseher. Das finde ich wunderschön.
Ja,
meine Mutter ist aus Österreich.
Ja.
Und ich muss mir das mal wieder angewöhnen. Ich finde Zuseher so ein schöner Begriff.
Schön.
Ich werde jetzt mit Matthias noch so ein bisschen weiter plaudern bei einer Tasse Kaffee. Aber erstmal bis hierhin herzlichen Dank.
Gerne.
Wir blenden jetzt nochmal selbstverständlich alle Details zu deinen Aktionen, zu deinem neuen Buch hier ein. Und ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Das ist eine ganz aufrichtige, ehrliche Empfehlung. Und ich hoffe bis zu dem nächsten Mal, wenn es mal wieder neue Themen gibt oder dass wir das vielleicht erweitern. Und auch vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in deiner wunderschönen Coaching-Praxis hier in Köln.
Sehr gerne.
Also, schönen Tag noch zusammen.
Danke. Tschüss.